ARD.
HR Info Kultur.
Als vor 5 Jahren die ersten Corona-Infektionen in Deutschland bekannt wurden, da dachten wohl die meisten, na gut, dann ducken wir uns halt mal kurz, das zieht vorüber. Auch in der Kulturszene dachte man so. Aber dann kam alles ganz anders, viel schlimmer. Theater, Konzertsäle, Kinos und Museen, alles musste schließen, mehrfach und teils für längere Zeit. Vor allem den Freiberuflern in der Kulturbranche brachen alle Aufträge weg, mit teils gravierenden Folgen.
Also es war so, dass sich meine Seele nach und nach entzweit hat. Also es war tatsächlich auch so ein körperliches Gefühl, das war, als ob ich ein Loch in mir hätte. Ein riesiges Loch. Und ich habe dann auch Panik bekommen.
Also im Endeffekt habe ich meine Seele gespielt in dieser Zeit. Die war sehr depressiv. Die Songs, die ich damals geschrieben habe, man hört es auch, die sind sehr melancholisch. Aber vielleicht habe ich auch in dieser Zeit dann damit auch so einen Nerv getroffen.
Wir ziehen Bilanz und fragen nach bei selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern in Hessen, wie sie diese Zeit erlebt haben, welche Strategien sie gegen den Corona-Blues entwickeln konnten und wie es ihnen heute geht. Mein Name ist Martin Kersten. Es war der 27. Januar 2020, als aus dem Münchner Tropeninstitut die Nachricht kam, vor der sich alle gefürchtet hatten in den vorausgegangenen Wochen. Covid-19, das Coronavirus, ist auch in Deutschland angekommen. Man wusste, es handelt sich um ein hoch ansteckendes, für den Menschen nicht ungefährliches Virus. Aber welche Folgen das in den folgenden Jahren haben würde, für unsere Gesellschaft, für das Gesundheitssystem und die Wirtschaft natürlich, aber auch für das kulturelle Leben, das ahnte wohl kaum einer zu diesem Zeitpunkt. Heute, 5 Jahre später, wird überall Bilanz gezogen. Und wie überall, so fällt diese Bilanz auch im Kultursektor höchst unterschiedlich aus. Manche Bereiche traf es mehr, manche weniger. Einige erholten sich sehr schnell, andere kommen bis heute nicht wieder so recht auf die Beine oder haben sich komplett verändert. Höchst subjektiv sind natürlich auch die Erfahrungen jedes und jeder Einzelnen mit dieser Zeit, abhängig von der beruflichen, persönlichen und familiären Situation. Da ist zum Beispiel Pirko Krämer, freiberuflich unterwegs als Sprecherin und Schauspielerin, zum Beispiel an der Volksbühne in Frankfurt und bei Barock am Main. Zu Hause alleinerziehend mit 2 Kindern. Wie hat sie die Situation damals erlebt?
Ja, zuerst habe ich das nicht so ernst genommen wie viele. Ich glaube, wir haben alle gedacht, ja, 2 Monate, dann ist das wieder vorbei. Gut, dann haben wir jetzt eine kurze Spielpause und dann geht's weiter. Und dann habe ich dumm geguckt, als es immer weiter ging und immer weiter und alle Vorstellungen ausgefallen sind. Und zuerst hat man sich gefreut, ach, ich kann mal wieder ein Buch lesen.
Oder renovieren, das haben auch viele gemacht. Ne?
Genau, sowas. Und dann wurde ich dann doch tatsächlich immer nervöser, gerade als Barock am Main dann im Sommer ausgefallen war. Aber dieses Corona hat dann auch wieder den Umkehrschluss gehabt. Zum Beispiel habe ich dann mit einem Musiker arbeiten können, der sonst gar keine Zeit für mich gehabt hätte. Mhm. Und so haben wir eine Produktion auf den Weg gebracht. Und da war es dann zum Beispiel so, ich hatte Premiere und wurde am selben Tag angerufen, in der Klasse ihrer Tochter hat jemand Corona. Das musste ich dann natürlich der Theaterleitung sagen, aber das war nicht die Volksbühne, das war woanders. Und dann konnten wir nicht spielen. Es gab aber auch da wieder tolle Momente, dass wir bei Familien Klavier spielen konnten, weil ich habe selber keinen öffentlichen Raum mieten können mit Klavier zum Beispiel. Sie dürfen da nicht zu zweit rein. Hieß es dann.
Nochmal zurück vielleicht zu diesem ersten Moment, wo dir gedämmert ist und mit dir natürlich den vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen. Nee, das ist keine Geschichte, die jetzt mal 2-3 Monate dauert. Das ist das so ein bisschen, wie wenn einem jemand den Boden an den Füßen wegzieht?
Ja, also es war so, dass sich meine Seele nach und nach entzweit hat. Also es war tatsächlich auch so ein körperliches Gefühl. Das war, als ob ich ein Loch in mir hätte. Ein riesiges Loch. Und ich habe dann auch Panik bekommen. Es gab ja viel Förderungen. Gut, ich habe mir unglaublich viele Projekte aus der Nase gezogen. Ich habe mich überall beworben und so. Und aber das Geld kommt ja dann auch nicht immer, wann man es braucht. Ich bin dann putzen gegangen, weil ich bin am Theater. Ich arbeite aber auch im Museum. Habe zu der Zeit auch noch in der Gastronomie gearbeitet manchmal. Und es fiel alles weg. Mhm. Also das war wirklich dieser berühmte Teppich, der einem so unter den Füßen weggezogen wurde. Dann saß ich mit 2 kleinen Kindern alleine zu Hause. Es war furchtbar.
Das stelle ich mir besonders belastend vor. Also nicht die Verantwortung nur für einen selber. Man denkt, irgendwie komme ich durch, aber halt in dem Fall die Verantwortung für zwei Kinder, die ja auch nicht so wirklich verstehen, was los ist, beziehungsweise die man dann auch noch im Zaum halten muss, wenn plötzlich Ausgangssperre ist und man gar nirgends mehr hin kann.
Ja, furchtbar. Also da gab es auch viel Streit mit Freunden, die zum Beispiel keine Kinder haben. Ja, aber Pirko, das ist halt jetzt so. Du musst jetzt zu Hause bleiben mit den Kindern. Uah, also ich war geladen. Ich war eine Kanone, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Jene Freundschaft ist aber wieder gekittet. Das war einfach wirklich eine unglaubliche Ausnahmesituation. Ich wusste auch selber nicht mehr, wer ich war. Und ich war außer mir, kann man nur sagen. Und habe dann auch in anderen Projekten alleine Zuflucht gesucht. Zum Beispiel habe ich dann angefangen mit Fotowelten, mit Inszenierungen, durfte auch Videos machen. Zum Beispiel in der Volksbühne wurde ein Film gedreht. Mhm. Für das Goethehaus durfte ich ein kleines historisches Filmchen machen. Für die Stadtbücherei durfte ich Puppentheater aufnehmen. Also da gab es auch viel Unterstützung. Ich durfte im Hof von einer Freundin spielen, die dann auch wirklich alles genau abgegrenzt hat. Mhm. Ne, immer nur zwei. Mhm. Wir haben dann die Spenden bekommen. Ich habe auch eine Privatspende bekommen. Also in all dem Trubel sind viele wunderschöne Sachen passiert. Aber die Zeit war also anstrengend, übel und ich musste danach auch erstmal davon genesen, sozusagen.
Also es gab, Fantasie war gefragt, es waren aber auch ganz konkrete Hilfe gefragt von Leuten, die eben dann mitziehen. Und es gab eben diese staatlichen Corona-Hilfen.
Richtig.
Dann plötzlich hat man überall davon gelesen, aber die Frage ist ja immer, deswegen die Frage an dich, welche Erfahrung hast du damit gemacht? War das dann ein Riesendschungel an Fördermöglichkeiten und am Ende weiß man gar nicht, wie man rauskommt, oder war es ein Tropfen auf einen heißen Stein, oder hat es eigentlich erstmal ganz gut funktioniert?
Also es hat gut funktioniert für mich, weil ich war dann beschäftigt, ich hatte Arbeit im Kopf, ich habe mir dann irgendwas ausgedacht, Bewerbungen rausgeschossen und von daher, das war erstmal gut und die Förderung fand ich auch klasse. Bestimmte Corona-Hilfe, da musste ich einiges auch wieder zurückzahlen. Also für mich hat es funktioniert und auch gerettet.
Gibt es auch was mit einem gewissen Abstand, wo du sagst, ja, da habe ich auch vieles für mich persönlich oder auch beruflich mitgenommen aus dieser Zeit an Erfahrungen?
Ja, auf jeden Fall. Also einmal, dass man es überleben kann. Ich habe gelernt, dass ich einfach dranbleiben muss, dass ich mir Hilfe holen kann, dass man zusammenhalten muss und dass man halt manchmal Durststrecken hat und die gehen aber auch vorbei. Und dass man trotzdem auch so einen Funken Goodwill haben muss.
Gibt es was, was du aus der heutigen Sicht, man ist natürlich hinterher immer schlauer, was du anders machen würdest, wenn du nochmal in so eine Situation kommen würdest?
Ich glaube, ich würde es genauso machen. Ich habe mich angestrengt, ich habe mehr Arbeit gesucht, ich habe alle Förderungen ausprobiert und
Gab es so diesen einen Moment, wo du gehadert hast mit dieser Freiberuflichkeit, wo du dir gewünscht hättest, einfach mal einen ganz festen Bürojob mit einem sicheren Gehalt zu haben?
Ja, natürlich. Aber gleichzeitig war ich so aufgerissen, wie ich vorhin beschrieben habe, dass ich gemerkt habe, ich muss dieses Leben leben. Das ist mein Leben. Das bin ich. Und das geht nicht anders. Klar, ich habe dann geputzt. Es war sogar ganz schön manchmal.
Was Handfestes, Regelmäßiges, ja.
Ja, und ich habe da Musik gehört, bin die Treppenhäuser rauf und runter. Und aber klar gab es diese Momente, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr und ich gebe auf und Umschulung. Aber dann wurde dieses Aufreißen der Seele immer größer. Bin dann auch zu einer Psychiaterin gegangen und es hat dann auch erst mal geholfen. Ganz langsam ging es dann besser.
Man rutscht ja auch in so eine Freiberuflichkeit rein, vielleicht weil es keine Festanstellung gibt oder weil man einfach mal so angefangen hat. Und so ein Moment dient dann vielleicht dazu, sich auch zu vergewissern und zu sagen, ja, das bin ich.
Richtig,
eigentlich bin ich
ja
genau das und ich möchte das machen und das, den Wert auch schätzt vielleicht.
Ja, also ich war ja auch schon fest engagiert und bin dann aus freien Stücken gegangen, obwohl ich auch heute da tolle Momente sehe. Aber in dem Moment war das nicht für mich. Und seitdem bin ich diesen anderen etwas kurvigen Weg gegangen. Aber das bin ich, ja. Und dazu hat einem Corona auf jeden Fall verholfen. Man hadert ja öfter, ach, ich kann nicht mehr. Aber ja.
Wenn du jetzt so den Kulturbetrieb von heute, von 2025 mal vergleichst mit dem, was vor Corona, sagen wir 2019 so war, das Publikumsverhalten, der Zuspruch und überhaupt die ganze Szene, hat sich da was grundlegend verändert oder ist es quasi wieder eingerastet auf das Niveau vor Corona?
Teils, teils. Also es war danach wirklich schwierig. Man hat gemerkt, dass die Leute lange Angst hatten, rauszugehen. Viele Leute haben dann gesagt, du, ich fahre nicht mit dem Zug. zum Beispiel solche Sachen, ich komme nicht in die Vorstellung, und auch Schauspieler waren nervös und man hat sich dann immer noch getestet lange und das Publikum, also ich würde sagen, jetzt könnte es schon eher wieder so sein wie vor Corona.
Vielleicht nimmst du auch von der Bühne aus wahr, dass die Menschen die Kultur und diese Möglichkeit, etwas live im Zusammensein zu erleben, bewusster und dankbarer wahrnehmen als früher. Frage, ist das so? Oder?
Ich hoffe das, aber ich glaube schon. Mittlerweile schon. Ich glaube, dass die Menschen sich lange, lange zurückgezogen haben, weil es ja doch bequem war. Aber dass man sich dann, als man sich dann so langsam wieder rausgetraut hat, gemerkt hat, wie wichtig ist, dass man die anderen auch einfach braucht. Und das live zu sehen, live zu hören. Wir sind ja Menschen.
Tja, wir sind ja Menschen, sagt die Frankfurter Schauspielerin Pirko Krämer. Und damit eben auch soziale Wesen, die prinzipiell den Austausch mit anderen brauchen und suchen. Sich eine Weile zurückzuziehen, ein Buch zu lesen, die eigenen vier Wände zu renovieren oder Filme im Netz zu streamen, alles schön und gut. Aber früher oder später zieht es uns dann eben doch raus unter die Leute, andere, echte Menschen treffen, Kultur live erleben. Ein Glück. Sagt auch Christopher Bausch, der in Frankfurt, Aschaffenburg und Mainz mehrere Arthouse- bzw. Programmkinos betreibt.
Wir sind in Frankfurt auf dem Niveau vor Corona, sogar einen Tick besser. Das ist sehr spannend zu sehen. Also wir haben gerade in der Harmonie ein sehr, sehr diverses, junges Publikum seit der Pandemie. Ein Publikum, das wir eigentlich vor der Pandemie uns immer bemüht haben. Und die sind nach der Pandemie auf einmal da gewesen. Ich kann das nur mutmaßen, aber ich glaube, das ist ein Publikum, das während der Pandemie halt viel gestreamt hat, also Interesse hat an Geschichten, an Bewegtbild. Und die haben jetzt da einen Ort gefunden, in dem man zusammenkommt. Und wir zeigen da wahnsinnig viel koreanisches, japanisches, also asiatisches Kino. Wir zeigen immer mehr Filme auch in Originalfassung, weil man das natürlich ein junges Publikum auch gewohnt ist, im Original zu gucken. Und die finden da aufeinander. Und gleichzeitig ist im Cinema, also in unserem klassischen Arthouse, einfach auch das Publikum zurück, das immer schon ins Kino ist, die eben das Haus vermisst haben oder die Filme vermisst haben. Und das merkt man da. Wir haben aber jetzt zum Beispiel in Aschaffenburg, was ja dann eher ländlich geprägt ist, eine ganz andere Situation. Da merkt man eher noch auch, wir haben ja alle so ein bisschen so eine Trägheit seit Corona. Und da ist es natürlich auch nicht so einfach, aus dem Spessart vielleicht ins Kino zu fahren. Da sind wir noch nicht wieder da, wo wir vor Corona waren. Aber auch da ist die Tendenz positiv.
Bei allem Optimismus, was die aktuelle Lage seiner Kinos und auch die zukünftigen Aussichten angeht, weiß Christopher Bausch aber auch, ohne die staatlichen Corona-Hilfen für die Kultur wäre damals alles den Bach runtergegangen.
Die waren für uns sehr, sehr, sehr wichtig. Ich kann, glaube ich, sagen, ohne Förderung der Länder, also in unserem Fall war das ja dann Bayern und Hessen, und eben auch über die Bundesförderung hätte die Kultur generell und also auch wir als Kino nicht überlebt. Das kann man, glaube ich, sagen. Also weil wir haben als Kulturbetrieb, als Kino nicht den Puffer wirtschaftlicher Art, dass man also einfach eine Episode über 2 Jahre einfach übersteht. Zumal es dann auch so war, dass wir versucht haben, auch unsere Aushilfskräfte, die ja keine nicht sozialabgabepflichtig sind, die quasi nicht in die Kurzarbeitergeld gefallen sind, die haben wir eine Zeit lang dann noch weiter beschäftigt, weil wir ja wussten, viele Studierende, Schüler, Studentinnen, die, das war ihre einzige Einnahmequelle und das ist ihnen ja weggefallen. Und damit haben wir schon auch enorme Ausgaben gehabt damals und auch die sind ja auch laufende Kosten, die einfach weiter gezahlt werden mussten. Wir hätten das ohne die Förderung definitiv nicht überlebt.
Jetzt, wo die Kinobranche wieder auf eigenen Füßen steht, ist auch der Moment, ein Resümee zu ziehen. Was lief gut, was weniger gut und welche Lehren haben die Kinobetreiber aus der Pandemie gezogen?
Ich glaube tatsächlich, dass wir instinktiv relativ viel richtig gemacht haben. Ich glaube, würde das nochmal passieren, würde man wahrscheinlich anders umgehen und auch seitens der Politik anders umgehen mit gewissen Regularien und Auflagen. Das wusste man aber damals einfach auch nicht besser und man hat das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ich glaube, wir haben als Kinos und als Filmbranche generell da gewisse Sachen gelernt, einfach auch nochmal die eigene Bedeutsamkeit für die Gäste, wie sehr Kino als Freizeitmöglichkeit, als Möglichkeit, sich auszutauschen, Erfahrungen zu sammeln, wie wichtig das ist. Und ich glaube, diese Kraft, die dürfte man, da waren wir uns eine Zeit lang nicht so sicher während der Pandemie, wie sehr man uns vermisst oder wie es denn wohl nach der Pandemie weitergeht mit dem Kino. Und ich glaube, diese Zuversicht, mit der würde man heute anders in die Pandemie, in eine weitere Pandemie starten. Aber das ist wahrscheinlich, also wir wünschen uns keine weitere.
Sagt Christopher Bausch, Geschäftsführer mehrerer Kinos im Rhein-Main-Gebiet. Corona und die Kultur, das hat natürlich auch die Musikbranche hart getroffen. November Raindrops, so heißt diese Komposition von Dennis Korn. Etwa 280 Klavierstücke dieser Art hat er in den letzten Jahren im Internet veröffentlicht und sich damit eine erstaunliche Fanbase in der ganzen Welt erarbeitet. Dennis kommt aus Bad Soden, Salmünster. Vor der Pandemie hat er bis zu 4 Chöre in der Region geleitet, viel Klavierunterricht gegeben, ist bei Konzerten aufgetreten. Und dann?
Ja, dann kam Corona und wie es dann so vielen Musikern auch ging, bin ich auch erstmal in ein tiefes Loch gefallen und habe Existenzängste bekommen. Wie geht es überhaupt weiter? Meine ganzen Live-Auftritte wurden abgesagt, die Chorstunden konnten nicht mehr stattfinden. Bin eigentlich fast in eine Panik erstmal geraten, sozusagen. Ja, wie geht alles weiter? Bis ich dann irgendwie gedacht habe, das kann nicht so sein. Also das, eigentlich wollte ich eh was ändern. Also es gibt, glaube ich, ganz wenige Musiker, die nicht an der Existenzgrenze hier im Land rumhantieren.
Erstmal grundsätzlich, ja.
Erstmal grundsätzlich.
Von Corona ganz abgesehen. Ne?
Man arbeitet eigentlich Fulltime-Job, man muss unterrichten, man muss Live-Gigs spielen am Wochenende, man muss Seminare geben, man muss abends irgendwelche Proben machen. Also im Endeffekt ist es echt ein Fulltime-Job. Also ich war da auch vor Corona dann schon so ein bisschen am Überlegen, dass eigentlich will ich das so nicht weitermachen. Mhm. Dann kam dann dieser Schlag, würde ich sagen, und irgendwann habe ich mich beruhigt und bin mal in mich gegangen und habe gesagt, was willst du eigentlich jetzt in deinem Leben noch? Was würdest du jetzt tun, wenn du die Möglichkeit hättest, wirklich das zu tun, was dir dein Herz sagt, was willst du eigentlich mit Musik erreichen? Mhm. Und was ich schon immer machen wollte, war, meine Klaviermusik zu veröffentlichen.
Also du hast Musikwissenschaft studiert, aber bist auch Pianist und Komponist.
Genau, richtig. Und habe immer so für mich komponiert zu Hause, aber nie was wirklich veröffentlicht. Gerade das Klavierspielen habe ich auch so ein bisschen eher als Meditation gesehen. So ein bisschen auch Therapie, wenn es mir stressig war, ans Klavier gesetzt und irgendwelche Melodien erfunden. Also im Endeffekt habe ich meine Seele gespielt in dieser Zeit, die war sehr depressiv, die Songs, die ich damals geschrieben habe, man hört es auch, die sind sehr melancholisch und aber vielleicht habe ich auch in dieser Zeit dann damit auch so einen Nerv getroffen.
Also vielleicht kurz zur Einordnung, man nennt das gerne so neoklassische Musik, wenn man Jan Tiersen kennt oder auch Einaudi oder so, das waren so die Vorreiter auch von dieser Bewegung, die eben mit sehr kontemplativer Musik sehr große Erfolge auch zu der Zeit schon hatten.
Richtig.
Und ich glaube, du bist da auch ein Stück weit zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen mit dem, was du ohnehin machen wolltest.
Das ist richtig, das kam mir aber alles, es war eigentlich alles unbewusst, aber irgendwie hat es dann geklappt, ja.
Gut, dann hast du also angefangen, diese Musik nicht nur für dich zu Hause zu spielen, sondern eben auch zu veröffentlichen, wie man das heute macht, im Netz.
Richtig,
genau. Was ist dann passiert und wie lange hat das gedauert, bis was passiert ist?
Also ich habe mir dann erstmal so selbst so einen Vertrieb gesucht. Es gibt ja massige Vertriebe, digitale Vertriebe, wo man dann seine Musik hochladen kann, die das dann verteilt an die ganzen Streaming-Plattformen. Dann habe ich natürlich gleichzeitig, weil ich wusste, dass man das heutzutage machen muss, meine Social-Kanäle aufgebaut. Mhm. Sprich, ich habe auch meine Songs zu Hause im Wohnzimmer live gespielt, habe mich gefilmt, Videos gedreht, auf Insta hochgeladen, sodass halt immer mehr Leute interessiert wurden an der ganzen Geschichte. Und auch dann kamen Kommentare, was mich dann aufgebaut hat. Dann schon irgendwann aus anderen Ländern, andere Sprache, ich höre deine Musik, du triffst meine Seele. Und also so solche Kommentare, was natürlich Komponist im anspornt, weiterzumachen. Ja.
Also die Social-Media-Kanäle sind sozusagen die Flankierung, die Begleitung von diesen Veröffentlichungen im Netz, damit du wahrgenommen wirst,
richtig,
damit du ins Gespräch kommst, damit
genau.
Die Zahlen steigen, auch die Abrufzahlen der Streams. Ja. Man muss ja auch wissen, für so ein Stream für 100, für 1000, auch für 10.000 verdient man einfach noch nicht viel. Man muss da eher in Millionen wohl denken.
Man muss da definitiv an die Masse denken. Mhm. Ich meine, Spotify zum Beispiel ist eine Plattform, werden ja von Milliarden gehört. Und man darf da nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn man halt für 1000 Streams 30 Cent kriegt oder so. Ne? Also das.
Und wo war so der Moment bei dir, wo du gemerkt hast, ups, jetzt geht's viral, wie man so sagt, oder es geht durch die Decke?
Also ich habe dann immer weitergemacht, veröffentlicht und ich habe dann wirklich stundenlang da gesessen. Ich hatte ja Zeit, sehr viel Zeit. Ja. Habe wirklich stundenlang am Tag da gesessen, auf welche Playlisten könnte denn meine Musik passen. Mhm. Und da gibt es ja tausende von Playlisten von privaten Leuten, die relativ sogar schon groß sind. Also man kann ja schauen, diese Playlist hat 500 Hörer. So, dann habe ich mir gedacht, warte mal, wenn du auf so eine Playlist kommst mit 500 Hörer, hast du ja vielleicht 2 Hörer mehr. So, und das habe ich wochenlang gemacht, sodass ich irgendwann auf Hunderten von Playlisten war. Ja, der Algorithmus meiner Musik hat sich so durch diese kleinen Playlisten so nach oben geschafft, sodass der Algorithmus von Spotify auf einmal meine Lieder auch im Spotify-Radio gespielt hat. Also gar nicht bewusst.
So ein bisschen wie ein Schneeballsystem oder so wie ein Feuer, dass man erst mit ganz, ganz kleinen Hölzchen anfacht, sehr mühevoll, und dann irgendwann fängt es an, sich selber zu nähren. Ne?
Genau, und wenn ich auf einer Liste dann gelandet bin, wo vielleicht ein Audi drauf war, weiß der Computer von Spotify, das ist ähnliche Musik wie ein Audi, also wird meine Musik teilweise dann von Hörern von ein Audi im Radio von denen dann quasi vorgeschlagen. Irgendwann, so nach einem halben Jahr, hat dann, ja, wie sagt man das, für einen Musiker glaube ich fast wie ein Sechser im Lotto, hat mich dann Spotify auf die größte Piano-Playlist weltweit selbst drauf gemacht. Dann hatte ich natürlich 30.000 bis 40.000 Streams am Tag, nur durch die Peaceful Piano-Playlist. Ich habe dann etliche Mitmusiker gekannt, denen das auch so passiert ist, die aber nicht weitergemacht haben, die gedacht haben, ach, jetzt habe ich es ja geschafft. Ja, die waren auch ganz schnell wieder weg.
Ich habe vorhin so ein bisschen despektierlich vielleicht gesagt, naja, du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Was man dabei gerne mal vergisst, ist, dass da richtig viel harte Arbeit auch drinsteckt, um einfach am Ball zu bleiben, dass man liefern muss, permanent liefern muss.
Das ist
muss,
definitiv ne? so, dass man überall liefern muss, sei es bei den Veröffentlichungen, sei es auf den Social-Kanälen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Instagram-Kanal angucke, wenn ich da jetzt mal einen Tag lang nichts poste, also ich habe mittlerweile fast 100.000 Follower weltweit und wenn ich da einen Tag lang nichts poste, verliere ich 500.
Wo sitzen denn so überwiegend deine Follower, die Leute, die deine Musik lieben und hören?
Komischerweise nicht hier aus Europa. Also natürlich 20% oder so kommen aus Europa, aber 30-40% aus USA. Aber also ich habe ganz viele ukrainische Fans, Weißrussland, Russland, Polen, aber auch mittlerweile ganz, ganz viel aus Indien, Iran, Irak.
Das ist ja auch eine Musik, die sehr, sehr direkt ins Herz trifft und aufs Gefühl trifft und auch genau diese Absicht hat, ohne das abwerten zu wollen. Aber das ist eine Musik, die sich sehr leicht erschließt und einen für bestimmte Momente auch im Alltag eben wunderbar abholt. Ne?
Richtig, also das habe ich auch gemerkt. Ich versuche immer Melodien zu machen, die sehr einprägsam sind. Also die müssen auch nicht schwer sein, weil ich habe halt als Klavierlehrer jahrelang gemerkt, okay, meine Schüler und so wollen immer gewisse Stücke spielen. Wie sei es jetzt Jan Thiersen oder Ein Audi. Das sind eigentlich einfache Melodien, die sofort ins Ohr gehen. Und irgendwann kam ich als Klavierlehrer immer an die Grenze, ja, es gibt nicht mehr. Also war mein Ansporn auch, dahingehend, ja, dann machst du einfach diese Sachen.
Ich hänge noch ein bisschen an dem, was du gerade erzählt hast, dass du weltweit, ob im Iran oder auch in Russland oder in Ukraine Fans hast. Das ist natürlich eine schöne Vorstellung für einen Musiker. Auf der anderen Seite müsstest du jetzt eigentlich eine Welttournee machen können, was wahrscheinlich nicht so real ist. Also was du ja eigentlich möchtest, nehme ich an, ist auch auftreten, Konzerte spielen. Hat es dir dafür denn schon genutzt?
Es hat mir genutzt, natürlich jetzt nicht für Iran oder Irak, sondern so hier deutschlandweit werde ich halt schon gebucht. Und was mich halt erfreut ist, früher habe ich immer gecovert oder habe andere Sachen gespielt und mittlerweile werde ich halt für die Konzerte, für meine Sachen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr ein tolles Gefühl einfach. Ne?
Es gab eine Zeit davor, wo du noch mitten, wo wir alle mitten in der Corona-Krise gesteckt haben, wo das schon anfing mit den Streams, du aber trotzdem noch nicht davon leben konntest. Hast du auch in dieser Zeit diese bekannten Corona-Hilfen für Künstler in Anspruch nehmen müssen?
Genau.
Und welche Erfahrungen hast du damit
gemacht? Also da bin ich sehr, sehr dankbar, weil das war wirklich am Anfang. Da hatte die Hessische Kulturstiftung immer mal wieder Stipendien angeboten. Da habe ich auch zwei Stück in Anspruch genommen, habe eine Klavierschule entwickelt und habe halt quasi dafür diese Stipendien Gelder bekommen und bin ich auch mega dankbar dem Land Hessen.
Würdest du jetzt mit dem Abstand von 2-3 Jahren sagen, dein Leben als Musiker hat sich komplett verändert, umgekrempelt oder ist es nur
definitiv,
einfach?
Ja, definitiv. Also ich mache 24 Stunden fast nur noch das, was ich machen möchte und das ist halt Wahnsinn. Also das, da danke ich Corona dafür, auch wenn es sich komisch anhört. Ja.
Corona hat ohne Frage einiges verändert, vieles zerstört, gerade auch in der Kulturbranche. Aber manch einem, wie etwa dem Pianisten Dennis Korn, wir haben es gerade gehört, hat die Corona-Pandemie auch ganz neue Perspektiven eröffnet und eine Wendung zum Guten gebracht. Das war HR Infokultur. Mein Name ist Martin Kersten.